Kann man nicht leicht beheben, wenn du mal rüber weg.
Einfach mal Luppen.
Ja, schönen guten Tag, liebe Luppengemeinde. Wir sind wieder in einer Folge mit Gast und es ist ein ganz besonderer Gast. Es ist der erste Trainer, den wir hier haben. Wir hatten ja schon den einen oder anderen Gast aus dem Fußball, aber noch keinen Trainer. Und wir haben auch gemeinsame Vergangenheiten, denn wie Felix und ich früher bei Hansa gespielt haben, nicht zur gleichen Zeit, aber hat er auch in Rostock gespielt früher. Und zwar, aber der Unterschied ist bei den Profis, Felix und ich haben es leider nur in der Jugend geschafft. Herzlich willkommen, ja, Steffen Baumgart. Ja, jetzt, achso, du hast noch Profis. Ja, aber da ist ein bisschen rumgeeiert da. Hallo Steffen, wie geht's dir? Schön, dass du dabei bist.
Ja, ich freue mich. Erstmal, mir geht's gut und ich hoffe euch auch. Also ich freue mich.
Sehr gut, sehr gut. Du hast ja wahrscheinlich schon davon gehört. Auch Felix ist hier Teil dieses Ganzen. Von daher möchte ich höflicherweise auch Felix begrüßen. Felix, hallo nach Braunschweig.
Hallo Toni, auch eigentlich müsstest du mich so gut kennen, dass du weißt, dass ich auch bei den Profis im Rostock gespielt habe. Das ist kein Problem. Steffen auch von meiner Seite, hallo. Toni begrüßt übrigens hier jeden Gast als besonderen Gast, deswegen.
ne? Habe ich in den anderen Sendungen schon gehört, dass jeder Gast was Besonderes ist und das freut mich auch.
Aber du bist es auch, erster Trainer. Ja, du sagst, es geht dir gut. Wir reden jetzt ja auch schon seit einem Jahr von Corona und so Mist. Wie geht's dir in der Situation?
Oh, wie soll ich sagen? Ich glaube, für uns alle schwierig, weil wir alle Fußball lieben und zum Fußball gehören Zuschauer. Und ich glaube aber, das Wichtigste für uns alle, ich sag mal, dass irgendwo alle gesund sind, dass Familie gesund ist. Ich glaube, das ist viel wichtiger und ich hoffe, dass wir bald über diesen Berg sind und dass wir demnächst wirklich auch mal alle irgendwo mal wieder ein geiles Fußballspiel mit Zuschauern erleben können.
Definitiv, definitiv. Ich meine, die Geisterspiele, das glaube ich, das haben jetzt alle Beteiligten. Wir haben mit Schiedsrichtern gesprochen, mit Kommentatoren, mit Spielern. Das macht allen keinen Spaß und deswegen für dich ja auch Geisterspieler, ne? Du bist ja emotionaler Trainer. Das ist also, man hört und sieht dich jetzt ja noch mehr in der Situation. Ne?
Das ist nicht immer gut, kann ich dir sagen.
würdest du denn eher sagen, dass jetzt dadurch, dass keine Zuschauer im Stadion sind, das ist ein Vorteil für dich, weil deine Spieler dich hören, oder ist es ein Nachteil, weil eben auch die Schiedsrichter dich hören?
Ich würde eher sagen, ich bekomme oft die Ermahnung, da keine Zuschauer sind, ist alles zu hören. Und das ist eher das größere Problem für die für die Schiedsrichter, dass jetzt natürlich jede Emotion natürlich deutlich zu hören ist. Auch Emotionen, die vielleicht das ein oder andere Mal rein und rausgehen würden, sind natürlich jetzt klar zu hören. Und leider reagieren sie eher auf das, ja, naja, lassen wir mal. Also ohne Zuschauer ist schwieriger für mich.
Aber schön, wie wir direkt auf dein Lieblingsthema kommen, ne?
Oh nee, das ist immer noch Fußball, glaub mir.
Wir wollten eigentlich nur fragen, wie es geht.
Nee, mir geht's gut.
Nein, aber jetzt dazu, um das auch schon fast abzuschließen, wir haben noch einen Kommentar, weil du hast ja auch einen Rekord gebrochen, ne? Wir hören mal ganz kurz in einen Kommentar rein.
Kurz vor der Pause dann eine Premiere. Steffen Baumgart sieht als erster Bundesliga-Trainer gelb, weil er sich über eine abgepfiffene Vorteilssituation zu sehr aufregt.
Also ich muss ja ehrlich sagen, ich weiß ja nicht, ich habe mich daran nicht gewöhnt, dass irgendwie ein Trainer gelb sieht, aber wie war das für dich damals so? Also ich meine, es war ja niemand gewöhnt, aber konntest du das irgendwie so richtig ernst nehmen oder weil im Endeffekt passiert ja nichts nach einer gelben Karte, oder?
Nee, das ist so ein bisschen das Problem, ne? Dass du so ein bisschen in die Situation kommst, dass du das Gefühl hast, sie wollen dich erziehen und es klappt irgendwie nicht. ich glaube, diese gelbe Karte ist die, wie soll ich sagen, die sinnloseste Geschichte, die sie eingeführt haben. Ich versuche, meine vierte jetzt schon seit einem gefühlten halben Jahr zu vermeiden. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt muss man ganz ehrlich sagen, also die gelbe Karte war sowas von unberechtigt, wie alle anderen gelben Karten bei mir auch.
Ja, natürlich.
Ja, ach ja, das ist doch gut. Aber jetzt mal vom Thema ein bisschen weg. Ihr habt ja vergangenen Freitag, und da will ich auch gar nicht mehr auf das Schiedsrichter-Thema raus, weil das wir sind ja hier nicht die ein oder andere Zeitung, die darauf jetzt einen riesen Wert legt. Was mich aber viel mehr interessiert, ist, dich als Trainer ein bisschen zu verstehen. So jetzt so zwei verlorene Punkte, so unglücklich wie jetzt wie jetzt vergangenen Freitag. Wie ist das für dich? Wie lange nervt dich als Trainer sowas? Und wann musst du auch der Mannschaft dann irgendwann wieder signalisieren, so, jetzt geht's aber halt weiter? Aber ich glaube, du bist auch jemand, dem das sowas extrem auf den Sack geht, zu Recht.
Ja, aber nicht bei den Jungs. Also ich glaube, die Jungs wissen das, dass ich bin jetzt keiner, der sich hinstellt und sagt, ich habe ja Trainer gehabt, auch in Rostock, die waren dann 3 Tage schlecht gelaunt oder persönlich beleidigt, wenn man ein Spiel verloren hat. Also das versuche ich schon zu vermeiden, weil es ist affig und hat mir früher schon nicht gefallen, sondern es geht ja immer um die Situation. In der Situation ärgere ich mich. Ich habe den Jungs auch freigegeben aus 2 Gründen. Ich glaube, diesmal war ganz gut, wenn sie mich nicht sehen, aber das hatte nichts mit den Jungs zu tun, sondern irgendwie eher dann doch mit der Situation, wie sie entstanden ist. Und das fällt mir dann manchmal schwer, gerade wenn die Situation ist so, dass wir viele, viele Punkte mit guten Leistungen liegen lassen. Dann nervt das natürlich einen nach dem anderen. Wenn du spannende Spiele, gute Spiele, die du selbst führst, eher durch Situationen verlierst, wo du sagst, ja, wir können das Tor verteidigen, aber wir haben natürlich über die linke Seite bis dahin keine Tormöglichkeit zugelassen. Und wenn dann so eine gelb-rote Karte kommt, dann muss ich sagen, tut mir mein Spieler ein bisschen leid, der sehr emotional ist und der dann aus einer Nichtigkeit ja nicht nur dieses Spiel beendet, sondern im nächsten Spiel gesperrt ist. Und wir wissen selbst, auf unserem Niveau kannst du natürlich auch dadurch mal schnell deinen Platz verlieren. Und das stört mich viel mehr. Das Ergebnis, muss ich sagen, ist am Ende gerecht gewesen. Das 2-2, Karlsruhe war erste Halbzeit wirklich richtig gut. Wir haben zweite Halbzeit gut gemacht und da kann ich mit dem Ergebnis sehr, sehr gut umgehen, sehr, sehr gut leben. Wir hätten das Tor auch in Unterzahl verteidigen können, aber die Situation selbst mit der roten Karte, mit der gelb-roten Karte und dann die Situation vorher, wenn du die Einwürfe vorher gezählt hättest, die Zeit gezählt hättest, dann ist das in den Vordergrund spielen und das stört mich und das ist auch das, was mir am meisten stört, aber dafür können die Jungs nichts.
Nee, das ist auch klar. Ich glaube, das Problem ist ja auch, das war ja auch damals bei der Geschichte da irgendwie in Dortmund, aber vor allem auch jetzt, glaube ich, bei der gelb-roten Karte. Wenn du es wahrscheinlich wieder auf das letzte Hundertstel runterbrichst, so, dann wird man mit Sicherheit eine Regel finden, die steht da, und dann kann man das mit Sicherheit wieder begründen, ne? Aber ich glaube, das ist ja auch das.
Die Begründung ist ja klar. Er hat Zeitspiel gemacht, damit darfst du ihn verbannen und damit ist gut.
Ja, das Problem ist ja, dass es ja noch 100 Mal im Spiel passiert, ne? ohne Auswirkungen. Aber gut, das Thema lassen wir weg.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch, wie gesagt, das ist auch nochmal, ich finde vieles gut. Die Schiedsrichter, jetzt können wir wieder sagen, die haben einen schweren Job. Ja, das ist alles richtig und wir brauchen immer sehr, sehr viel Respekt. Ich glaube, das ist auch wichtig, Respekt. Ich sage dann immer, Respekt gehört in beide Richtungen. Und wenn ich eine Verantwortung habe, und das haben sie, und ich habe ja euren Podcast mit Herrn Greve gehört, der es ganz deutlich gesagt hat, also ich glaube, in 3 Jahren passiert ihm das nicht mehr, weil er lässt einfach eine Minute nachspielen. Das sind Erfahrungswerte, die müssen wir auch sammeln und damit ist das Ding jetzt auch irgendwann durch.
Ja, klar, absolut. Um mal ein bisschen allgemein zu werden, gar nicht mal so Situation jetzt, war das immer deine Idee, Fußballtrainer zu werden? Also auch Trainer zu werden nach deiner Karriere, auf die wir nachher noch ein bisschen zu besprechen kommen, aber wolltest du immer Trainer werden?
Ja. Schon immer. Also wirklich schon immer. Ich habe damals zu meinem Vater gesagt, als ich hatte ja damals die Möglichkeit, von der Sportvereinigung Aurich zu Hansa zu gehen. Mhm. Und da habe ich damals gesagt, du, pass auf, ich möchte ein Bundesligaspiel haben, um Trainer zu werden. Und da war ich 22. Also die Trainergeschichte liegt mir so ein bisschen im Blut. Mein Opa war lange Trainer, Handballtrainer. Ich habe ja bei deinem Opa gehört oder bei eurem Opa, dass er auch Handball gespielt hat. Also mein Opa hat lange Trainer gemacht, Schiedsrichter und alles. Mein Vater war Handballtrainer, der hat viele Sportarten gemacht und ich wollte eigentlich immer Trainer werden. Hab mittlerweile auch festgestellt, dass ich, glaube ich, nichts besser kann als das. Oder anders ausgesagt, das ist eigentlich das Einzige, was ich richtig gut kann.
Aber das ist jetzt auch für unsere Hörerinnen, die jetzt ja nicht so jede Woche mit einem Trainer auch so zu tun haben oder in der Kabine sitzen. Das ist ja mal so ein bisschen auch so interessant, die Hintergrundsachen zu erfahren. Wie ist denn so... Oder kannst du es mal so ein bisschen für unsere Hörer erklären, was so deine Arbeitsweise ist? Wie planst du das Training oder worauf legst du beim Training Wert? Kannst du die da mal ein bisschen mitnehmen?
Boah, die Frage ist jetzt halt, was willst du konkret wissen? Das ist immer so Sache. So einfach zu erzählen, so mache ich Trainer oder so bin ich, finde ich immer schwierig, weil es eben viele, viele Trainer gibt. Ich glaube, ich zähle mich immer noch zu der Art Trainer, die, ich sag mal, den Laptop, wenn es geht, nur an- und ausmachen. Für mich zählt immer Mentalität, für mich zählt immer der Spaß an dem Sport, also wenn der verloren geht, dann können wir aufhören. Mich nerven Spieler ungemein, die das Gefühl haben, dass sie mit diesem geilen Job, mit diesem geilen Spiel, ich sag mal, überfordert sind oder keine Lust haben. Das fällt mir immer mehr auf, dass sie das wirklich nur als Job sehen. Ich sehe das als Leidenschaft. Und so versuche ich auch mein Training zu machen. Also ich bin bestimmt nicht der größte Taktikfuchs, aber ich kann jeden dazu bringen, dass er einen Meter mehr läuft. Und ich glaube, das mache ich ganz gut. Dass wir alle modern arbeiten, dass wir alle in die Trainingssteuerung gehen. Ich glaube, das ist alles normal. Aber ich halte mich dann eher noch für einen Trainer, der doch vielleicht vieles von den Trainern genommen hat, die eher, ich sag mal, klarer, einfacher und wie soll ich sagen, nicht zu kompliziert waren.
Ja, aber das, was man bei dir ja ganz klar sieht, also ich finde, du versuchst es halt auch vorzuleben, was du sehen willst, ne? Also das ist ja, glaube ich, auch das Entscheidende, was ich an Trainern auch schätze, sozusagen, dass sie halt auch authentisch sind, ne? Dass sie auch das vorleben, was sie erzählen, ne? Und ich glaube, das ist das, was du sagst, dass du dann auch einen Spieler dazu bringst, einen Meter mehr zu laufen, ob du jetzt dann die Taktik oder die Taktik willst, am Ende kriegst du das vermittelt, was du willst, und das ist ja das Entscheidende, oder?
Ja, ich glaube, dass Fußball immer bei den kleinsten Sachen anfängt. Fußball beginnt immer mit Leidenschaft, mit Laufen, mit Einsatzbereitschaft. Und wenn du das an den Tag bringst, dann kannst du Fähigkeiten an den Tag bringen, die andere nicht können. Technik, Taktik, ein gutes Auge, die Ruhe im richtigen Moment, Entscheidung treffen. Aber Fußball beginnt immer mit der Leidenschaft, beginnt immer mit dem Durchsetzen. Ich habe mal, als ich in Paderborn angefangen war, da hat er mal so ein bisschen belächelt. Ich halte Fußball immer für eine Kampfsportart. Da hat man immer gesagt, okay, wie meint er das? Das kann ja nicht sein. Und dann habe ich immer gesagt, ja, am Ende geht es immer Mann gegen Mann. Kampf bedeutet ja nicht, dass ich schlage oder prügel, sondern dass ich mich immer durchsetzen will gegen den anderen, dass ich eine bessere Lösung haben will, dass ich einen Kollegen neben mir habe, der mir hilft und so weiter und so fort. Das gibt es auf kleinem Niveau und das gibt es auf großem Niveau. Und das macht Fußball für mich aus. Und ich glaube, Leidenschaft kannst du, deswegen ist Fußball ja, glaube ich, auch die beliebteste Sportart, kann halt jeder. Und jeder kann Leidenschaft, jeder kann laufen, jeder kann Einsatzwille bringen. Und das andere, was andere haben, ich sag mal jetzt, was Toni hat, dieses Auge, diese Technik, diese Leichtigkeit, das ist dann hart erarbeitet. Und das sieht dann immer nur leicht aus, wenn man sich erarbeitet hat.
Dankeschön.
Bei Toni ist das nicht. Bei Toni nicht. Toni hat das in die Wiege bekommen. Der muss dann nichts machen.
Du Idiot, du hast die ganzen Jahre
Felix,
neben mir trainiert.
Das habe ich mal anders gehört, wenn ihr auf dem Kunstrasen in Rostock gearbeitet habt.
Ja, richtig, Dankeschön. Ja, das ist, ja, aber das stimmt ja. Es ist so oder so, ist es viel Arbeit. Auch wenn man das von außen manchmal immer nicht erkennt oder nicht wahrhaben will. Und es ist ja oft so, dass wenn du vor allem dann mal nicht gut spielst, dann ist es ja immer so, alles so leicht genommen und so, ne? Es wird ja auch dann immer schnell negativ ausgelegt, aber dass trotzdem in allem unfassbar viel Arbeit steckt. Ich meine, das wissen die dann dabei sind, weißt du, oder die es sehen oder so, aber ja. Und Felix leitet dann solche Leute genau in die falsche Richtung. Die denken, ja, das kam alles von allein. Naja.
Ja. Ich bin davon fest von überzeugt, weil ich glaube, Talent haben ganz, ganz viele.
Ja.
Ich glaube, in meiner Zeit habe ich ganz viele Menschen kennengelernt, die viel mehr Talent hatten,
ja,
die halt ein bisschen weniger gearbeitet haben oder sagen wir mal ein bisschen weniger Ehrgeiz, ein bisschen weniger Biss gehabt haben und deswegen vielleicht das ein oder andere Spiel weniger haben. Und ich glaube, dass, ich sag mal, wenn ich jetzt Felix mal nicht ins Boot hole, ich glaube, bei Felix ist ja der sehr beste Beweis, dranbleiben bedeutet, dass ich auf Spiele komme.
Ja.
Sich sagen lassen, was man nicht kann, das erzählen andere. Aber weiterzumachen und sich dann immer wieder ranzuarbeiten, ich glaube, das zeigt dann, dass man Spiele hat. Und am Ende der Karriere guckst du hin, das habe ich immer gemacht und habe gedacht, oh, habe doch ein paar Spiele gemacht, obwohl ich nicht das größte Talent hatte.
Ja, total. Das ist auch absolut so. Auch wenn ich mir die nächste Frage wahrscheinlich ein bisschen selbst beantworten kann, aber würde mich nochmal interessieren, so deine Ansprache an die Spieler oder auch das Verhältnis von den Spielern. Bist du da eher so, der dann auch auf Augenhöhe mit denen spricht? Also eher so auch gefühlt irgendwie noch so ein älterer Mitspieler? Oder ist es schon so auch, dass du darauf achtest, als Trainer diese gewisse Distanz zu haben? Also dann, die du dann vielleicht auch brauchst manchmal bei schwierigen Entscheidungen oder sowas. Also ich habe ja die Erfahrung auch in Madrid, also Siso, da, wenn du mit dem sprichst, hast du nach wie vor so das Gefühl, da ist eher ein Spieler, der gerade aufgehört hat mit dir und aber auch ganz mit Absicht, ne? Also der will nicht dieses von oben herab, sondern wirklich dieses auf Augenhöhe. Allein zu wissen, was er für ein Spieler war, was er für ein Typ ist, gibt dir das automatische Respekt, weißt du, diese Distanz. Wie hältst du das?
Ja, genau so, weil ich glaube, das ist das, was wirkliche Fußballer auszeichnet, wenn du Respekt hast. Den bekommst du nicht, weil ich dir sage, hab Respekt, sondern den hast du, genau. weil du einfach Respekt hast. Und ich glaube, das verkennen viele. Es gibt ja viele, und jetzt nicht böse sein, wenn ich sage, die jungen Trainer, die versuchen sich Respekt zu erarbeiten, indem sie sagen, du musst Respekt haben, weil ich dein Chef bin. Kein Spieler auf Dauer, so war das bei uns in der Kabine, so ist das auch heute noch, wird Respekt haben, weil du was erzählst, sondern du wirst nur Respekt haben, wenn die Jungs dir glauben, wenn die Jungs dir vertrauen können, wenn die Jungs das Gefühl haben, du gibst für sie alles, so wie sie für dich auch. Und wenn du auf lange Sicht Erfolg haben willst, dann zählt nur das. Und wenn ich ehemalige Spieler höre, andere Spieler höre, dann ist auch genau das, was sie an Trainern schätzen, dass sie nahbar war, dass sie sich auch diskutiert haben, dass sie auch Sachen auch bewusst diskutiert haben mit Spielern. Und das sage ich meinen Spielern auch. Ich gebe was vor. Ich habe eine Idee vom Fußball. Aber wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt es nicht oder ihr könnt es nicht umsetzen, dann müssen wir uns darüber diskutieren. Und ihr müsst von mir Antworten bekommen, dass ich sage, es geht. Und ich glaube, das hat uns ausgezeichnet. Das machen die Jungs, da arbeiten sie mit dran. Und ja, und deswegen spielen wir vielleicht auch mal manchmal den einen oder anderen das andere Spiel besser, anders als andere und sagen ihm halt, okay, das ist unser Stil. Und wenn wir auf die Gusche fallen, dann haben wir aber unseren Stil gespielt und haben uns nicht verändert, sondern sind bei uns geblieben. Und ich glaube, ein Trainer muss immer Antworten geben können, aber er muss auch den Spieler zuhören können.
Ja, das auf jeden Fall. Wie ist das bei euch in Braunschweig, Felix? Wie würdest du das da beschreiben?
Ja, Trainer, das, ja. Vorsicht, ich habe mit Daniel den Fußballlehrer gemacht, ne?
Ja, das ist ja, Steffen sagt es ja, es ist ja im Endeffekt so, du musst dem Trainer ja folgen, oder du musst überzeugt sein auch von dem, was er erzählt, und er muss es halt vorleben auch, ne? Und ein Trainer muss schon immer Lösungen haben, weil es heutzutage wirklich auch so ist, dass ja von Spielerseite auch viel nachgefragt wird. Und wenn du da ohne Antworten dastehst, hast du es schwer, ne? Und ja. Hier ist es auch so. Also hier ist es so, der Trainer hat Antworten, und die letzten Wochen, um jetzt mal bei der Aktualität zu sein, zeigen ja auch, dass man auch mal Geduld haben muss. Ne? Dass nur weil der Trainer Antworten hat, das nicht immer gleich auf dem Platz auch dann greift. Ne? Und das braucht manchmal auch Zeit, und die ist ja im Fußball auch nicht immer da. Das ist, glaube ich, da sind die Trainer am meisten betroffen. Die haben eigentlich gar keine Zeit, irgendwas zu entwickeln. Aber manchmal braucht man diese Geduld, damit das auch fruchtet, was der Trainer sagt. Und ja, man muss ihm halt vertrauen und auch glauben. Und hier ist es auf jeden Fall der Fall, Toni. Das ist die Aussage, die du hier von mir bekommst.
Okay, danke. Steffen, wie ist denn das bei dir mit Co-Trainer? Wie wichtig ist der für dich, und was übernimmt er für dich? Wie hilft er dir? Ich meine, es gibt ja auch ganz unterschiedlich, oder ich habe die Erfahrung gemacht, gibt Co-Trainer, die stellen die Hütchen auf, und gibt Co-Trainer, die leiten das komplette Training. Also ich habe da alles schon erkannt. Also was machen die bei dir und wie wichtig sind die für dich?
Also gut, jetzt ist es natürlich so, du bist weit weg. Also wenn du jetzt hier so ein bisschen in der Nähe wärst und das so ein bisschen verfolgt hättest, dann weißt du, dass ich immer vom Trainerteam rede und die eigentlich auch bewusst in den Vordergrund schiebe, weil sie sehr, sehr gut sind, sehr, sehr viel machen. Wir ist nicht so, dass wir hier eine Struktur haben, dass wir sagen, ihr macht das, ich mach das, sondern ist schon grundsätzlich so, dass sie ihren Anteil auch im Trainingsprozess haben, dass wir alles gemeinsam arbeiten. Was wollen wir trainieren? Wie wollen wir trainieren? Dass wir immer auch darüber diskutieren, wie wir die Mannschaft aufstellen. Natürlich gibt es immer den in meiner Person, der dann auch endgültig entscheidet. Klar. Aber gerade auch die Zusammenarbeit ist sehr wichtig, weil ich bin mir fest davon überzeugt, dass ich viele Sachen sehr, sehr gut kann, aber auch viele Sachen nicht. Und ich glaube, das musst du wissen. Das muss man auch einschätzen können. Und ob das, ich sag mal, also ich stelle mich nicht hin, obwohl ich selbst mal Torwart war, und erkläre meinem Torwarttrainer, wie der Job zu machen ist, sondern da kann ich mich zu 100% drauf verlassen. Wenn ich meinen Athletiktrainer sehe, das sieht man auch an der Verletzungsstatistik, dass wir ganz wenig Verletzte haben mit der Physiotherapie. Wenn ich meine Co-Trainer sehe, die
dann... Kannst du den mal rüberschicken, den Fitnesstrainer nach Madrid?
Das werde ich dem Felix gerne sagen. Also ich glaube, der ist schneller da, als du glaubst. Und der heißt wirklich auch Felix, ne? So, also das ist dann schon eine Zusammenarbeit. Und ich glaube auch, dass du nur so stark bist wie deine Partner. Und den Erfolg, den wir hier in Paderborn haben, den habe ich auch nur durch diese Partner gehabt. Und da bin ich mir auch ganz bewusst, wie gesagt, ich habe viele Stärken, aber eine ganze Menge, was ich nicht kann, und das können die sehr, sehr gut. Und auch in der einen oder anderen taktischen Geschichte weiß ich, dass sie mir da immer wieder helfen, und da stelle ich mich auch nicht hin, dass es von mir kommt, sondern auch wirklich, dass es viele Sachen, viele gute Ideen von ihnen kommen, und die setzen wir dann gemeinsam um.
Das ist auch clever, ne? Wenn du mal verlierst, dann kannst du ja auch mal die Schulter hinschieben. Ne?
Oh, das ist noch nie passiert, das kann ich dir sagen. Also, wir müssen alle gemeinsam verlieren, du ich.
Ja, das ist auch gut. Aber du sagst jetzt Paderborn, ich meine, wir haben ja gesagt, Trainerhaltbarkeit ist ja in den letzten Jahren nicht mehr so gegeben. Aber du bist jetzt 4 Jahre da. Wie ist für dich so die Beziehung zu Paderborn, zum Verein?
Och, ich fühle mich wohl hier. Also ich fühle mich wohl, ich bin zufrieden. Ich habe sehr, sehr gute Bedingungen. Bessere Bedingungen, als viele glauben. Also ich sage immer, also wir sind von den Bedingungen her ein Profiverein. Jetzt haben wir natürlich keine goldenen Hähne und vielleicht auch nicht so groß wie bei manchen Vereinen. Aber du hast hier alles, was zum Profifußball, zum Bundesliga-Fußball gehört. Du hast Ruhe, du hast Sachlichkeit, du hast gute Bedingungen, du hast gute Kraftraum. Du hast alles, was du dir für den Fußball vorstellst. Und alles andere ist dann nur noch größer. Und nein, also wie gesagt, hier hast du viele, viele sehr, sehr gute Bedingungen. Und die sollte man wirklich auch nutzen, die nutzen wir. Also wenn du woanders was willst, dann eigentlich nur mehr und größer.
Okay. Jeder braucht ja was anderes, um sich wohlzufühlen. Ne? Trainer ist ja auch so, jetzt sagst du, hast du Mitsprache, Kaderzusammenstellung, fühlt die Familie sich wohl, hast du Vertrauen zu den Entscheidungsträgern auch im Verein. Das ist ja auch Sachen, die dazu beitragen, oder?
Ja, aber das ist hier eigentlich gegeben. Also es ist immer so, dass du natürlich im Fußball immer Diskussionen hast. Es gibt immer derjenige, der mehr weiß. Meistens sind sie gar nicht in der Nähe. Aber grundsätzlich, ob es mit der sportlichen Leitung ist, ob es mit den Menschen drumherum ist. Also man kann sich in Paderborn wirklich wohlfühlen. Es ist eine sehr gute Stadt, eine schöne Stadt, eine angenehme Stadt. Du hast eine hohe Lebensqualität. Die Leute fiebern mit dem Verein. Natürlich hat man sich das auch erarbeitet in 4 Jahren. Aber wie gesagt, also was Fußball angeht, ist das alles in Ordnung. Fußball arbeiten, Fußball lieben, alles gut. Der nächste Schritt, ja, nicht, dass jetzt jemand glaubt, jetzt hier ewig verheiratet, das auch nicht. Aber das ist schon, man hat hier sehr, sehr gute Bedingungen.
Ja, das glaube ich. Das merkt man ja bei dir auch, dass da sehr viel Spaß dabei ist. Und nicht nur Spaß, sondern man hat absolut auch das Gefühl, also ich bin ja jetzt auch zuletzt so, Felix, erst bei Union, damals zweite Liga, oder jetzt auch wieder bei Braunschweig. Das heißt, ich schaue automatisch schon hier und da immer mal zweite Liga, und da fällt schon immer noch auf, dass ihr wirklich auch ein Verein seid, der da irgendwie für offensiven Fußball steht, der auch für Fußballspielen steht, in dem Sinne, was man ja in der zweiten Liga auch nicht so häufig findet. Ist das auch ganz klar deine Idee, Philosophie, und wo kommt das her? Weil du vielleicht auch selbst Offensivspieler warst, oder wo kommt diese Philosophie her?
Ich glaube, die hat sich so ein bisschen entwickelt. Also als ich Regionalliga-Trainer war beim BRK, da haben wir schon von hinten raus gespielt. Haben auch versucht, immer fußballerische Lösungen zu finden, weil ich glaube, also das ist ja auch das, was die Leute sehen wollen, also ein Fußballspiel. Ich weiß gar nicht, um mal Toni mit ins Gespräch zu nehmen, ich glaube, wenn du bei Madrid gewinnst und das Spiel ist scheiße, entschuldigt, wenn ich es so sage, bist du trotzdem ausgepfiffen. Weil da ist einfach eine gewisse Qualität gefordert.
Aber die würde man ja jetzt wahrscheinlich in Paderborn nicht fordern in dem Sinne. Also wenn, ich glaube, wenn du mit Paderborn das Spiel gewinnst, dann
ich sage dir, mittlerweile ist das schon so, dass wir das, was hier gespielt wird, schon den Anspruch hat, dann, das erwarten die Leute mittlerweile. Also ich glaube, als ich angefangen habe, da hat hier keiner was erwartet. Jetzt erwarten die schon Spektakel, jetzt erwarten die schon den Weg nach vorne und Torschancen und Tore und dementsprechend ist ja auch der wie soll ich sagen, der Anspruch, der das, was erwartet wird, schon was anderes. Aber ich glaube, dass Fußball ist, wie soll ich sagen, also Fußball ist die größte Leidenschaft von so vielen Menschen, und ich glaube, da musst du alles dran setzen, dass die Leute zufrieden sind, dass sie glücklich sind, dass sie nach Hause gehen und sagen, boah, was für ein geiler Auftritt, egal ob du gewonnen oder verloren hast, sondern die Jungs haben alles rausgehauen. Das ist das Kämpferische, das Mentale. Aber ich sag mal, schöne Spielzüge, die Idee des Fußballs kann nicht immer umgesetzt werden, aber ich finde, man sollte schon erkennen, dass diese Mannschaft, und das haben wir, glaube ich, und da bin ich auch stolz drauf, ein Gesicht hat. Und man weiß, wenn man gegen Paderborn spielt, und das wird Braunschweig spätestens dann wieder haben, wenn wir gegen sie laufen, ja, dass man sagt, okay, wir können Ideen haben, aber eins steht fest, wenn du nicht Vollgas gibst, dann tut's weh gegen Paderborn. Und das, finde ich, es gehört dazu, und das ist auch das, was ich sehen will.
Ja, klar. Wir sind vorbereitet. Keine Sorge.
Ich war ein Vorwand. Da mache ich mir bei euch keine Sorge, bei Daniel auch nicht.
Das auf jeden Fall. Aber sagst du jetzt so mit dem Saisonverlauf, bist du zufrieden? Hast du vielleicht auch noch mehr erhofft vielleicht?
Ja, ich habe mehr erhofft. Ja, wer mich kennt, also ich bin jetzt keiner, der sagt, ich möchte Zehnter sein. Ich glaube auch, dass wir viele, viele Spiele, nimm mal das Spiel gegen euch, wenn du 2-0 führst, am Ende 2-2, dann ist das schon ärgerlich, auch wie das denn verlaufen ist mit der gelb-roten Karte. Wenn du Wochenende siehst, da führst du lange 2-1 und dann kriegst du eine gelb-rote Karte durch einen wie soll ich sagen, durch einen verschleppten Einwurf, würde ich mal höflich sagen. Und dann lässt du wieder einen Punkt liegen. Und davon haben wir ganz, ganz viele Spiele gehabt, wo wir Punkte liegen lassen haben, wo wir, ich sag mal, da kommt wieder Ballbesitz und das alles, das meine ich noch nicht mal, aber wo wir sehr, sehr gute Chancen hatten und am Ende nur unentschieden spielen. Ich glaube, wir hätten auch 6 bis 10 Punkte mehr haben können. Ja, dann hättest du weiter oben mitgespielt. Wenn ich die Jungs genau betrachte, wenn ich sehe, in welcher Entwicklung wir sind, wenn wir die Jungs sehen, wo die hergekommen sind, aus der Regionalliga teilweise. Der Chris Führig, der hat jetzt, glaube ich, 8 Tore. Der Juli Dörfler hat 2 Jahre gar keine Rolle gespielt bei gar keinem Verein, hat jetzt die ganze Zeit gespielt. Also dann können wir zufrieden sein mit der Entwicklung. Die Jungs geben Gas. Ich glaube, unser Fußball ist immer noch interessanter als bei vielen anderen. Ja. Also nehmen wir das positiv. Und jetzt mal unabhängig davon, ob die jetzt 5 Punkte mehr hätten haben können. Ich glaube, jeder Verein redet davon, dass man 5, 6 Punkte mehr hätte haben können.
Na klar. aber du sagst jetzt einige Spieler aus der Regionalliga und so, aber wenn du jetzt nochmal ein bisschen zurückgehst, wo du auch die Mannschaft übernommen hast, sag ich mal, in deiner ersten kompletten Saison ja direkt aufgestiegen, das aber die Situation, als du die Paderborn übernommen hast, war ja mal eine ganz andere. Ne? Deswegen kann man ja vielleicht die Situation jetzt auch noch mal ein bisschen positiver einschätzen. Ne?
Ja, ich glaube, das sieht man ja auch gerade, wie schwer das ist, aus diesen Ligen rauszukommen. Ne? Also ich sag mal, nimm mal Braunschweig. Ja, wenn du aus der dritten Liga rausgehst, wie schwer das ist. Und dann den Durchmarsch zu machen von, ich sag mal, abgestiegen Regionalliga, mit Glück drin geblieben durch 1860. Immer noch großes Dankeschön an die Fehler, die sie gemacht haben. Und dann den Durchmarsch bis in die erste Bundesliga. Da redet man in der Vergangenheit und sagt, naja, das ist dann passiert. Was da aber wirklich hintersteckt, das sehen wir beim HSV. Ja, die ich schon von Kind auf Bein an verfolge. Und ja, und dann sehe ich, dass die gar nicht aus der zweiten Liga rauskommen. Und jetzt mit Daniel Thun, wenn es gut läuft, dann die Chance haben, wirklich rauszukommen. Und wie lange das dauert, wie schwierig das ist, aus diesen Ligen rauszukommen, ich glaube, dann merkst du erst, was du wirklich auch mit dieser, also was die Mannschaft, was der Verein geleistet hat.
Ich meine, wir sind ja dann 2019 sind wir beide aufgestiegen. Also das ist ja fast schon als Fußballwunder zu bezeichnen, sage ich mal, nachdem, sag ich mal, gerade in der Situation, in der Paderborn war, wo du sie übernommen hast, wie ihr da durchmarschiert seid. Ach so, ja, ne, das kannst du ja gerne nochmal bedanken, wenn du möchtest, weil, ne, weißt du, letzter Spieltag. 2-2
ja, gut, im ja, aber es lag ja an euch, weil ihr kein Tor mehr gemacht habt. Ne? Also, wann soll ich mich bedanken, wenn ihr zu blind seid? Ne? Also, ich bedanke mich lieber für das 3-1, was ich in der alten Försterei in meinem Wohnzimmer bei einer Mannschaft, die ein Jahr nicht verloren hat, gewinnen durfte. Ja, das stimmt. Meinst du, mit was für dicken Eiern ich durch dieses kleine Küppel gelaufen bin?
Aber am Ende warst du trotzdem froh, dass wir beide aufgestiegen sind, oder?
Ja, du, nochmal, wie gesagt. Also das, wie gesagt, man hat ja dann auch gesehen, das ist der Unterschied. Union hat dann wirklich auch investiert in die erste Liga und wir haben es halt leider nicht gemacht. Und das ist leider das Traurige im Nachhinein. Aber gut, was soll's sein? Aber wie gesagt, du weißt, du guckst auch, ich guck auch. Also dieser Verein lässt einen dann irgendwann auch nicht mehr los.
Da hast du recht, auf jeden Fall. Aber jetzt mal diesen Aufstieg, es war für dich vielleicht auch so der größte Erfolg. Also gerade, gut, du hast jetzt den Aufstieg von der dritten in die zweite Liga, aber auch jetzt so der Aufstieg in die Bundesliga, war das für dich so mit der größte Erfolg als Trainer bis jetzt?
Ich glaube, das ist auch gar nicht von der Hand zu weisen. Aber ich würde das beides ähnlich sehen. Also den Aufstieg von der dritten in die zweite und dann den Durchmarsch. Ich würde das alles zusammen, will ich auch zusammen sehen, weil das einfach auch in einem so, wie soll ich sagen, in einem Fluss war. Klar, hinterher reden immer alle davon, das ist dann normal. Ich glaube, dass wir 8 Spieltage vor Schluss haben in Aue verloren und der HSV hat 8 Punkte Vorsprung gehabt und am Ende haben wir sie eingeholt. Ja. Oh, ihr habt bis kurz vor Schluss nicht ein Heimspiel verloren und gegen uns verliert ihr. Also wenn man so die Bausteine aus meiner Sicht betrachtet, da waren so viele enge Spiele da, die hätten auch anders ausgehen können und dann wärst du nicht aufgestiegen. Also wie gesagt, das war für mich... Ja, ich glaube, beides war sensationell, auch mit der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben. Und ja, wir können wirklich, also ich glaube, in langer Zeit, wenn es irgendwann mal länger vorbei ist, dann werden erst die Leute eigentlich alle erkennen, was, und ich auch, und viele auch mit mir, die mitgearbeitet haben, was du wirklich, wirklich auch geleistet hast und erreicht hast.
Ja, das glaube ich. Ihr habt das in einem Abwasch habt ihr das gemacht. Einfach mal durch und dann. Wie würdest du das Jahr erste Liga so ein bisschen rückblickend sehen? Ich meine, es ist natürlich immer irgendwie bitter, wenn man, sage ich mal, dann absteigt wieder. Aber würdest du auch sagen, dass vielleicht Du hast es gerade schon mit Union verglichen. Lag das in deinen Augen eher so daran, dass Union dann einfach ein bisschen mehr investiert hat? Oder lag es auch vielleicht daran, dass Union einfach auch dann einen anderen Fußball gespielt hat? Also ich habe das ja immer verfolgt dann bei Felix. Und die haben natürlich in dem ersten Jahr Bundesliga einen komplett hässlichen Fußball gespielt. Aber waren irgendwie damit natürlich am Ende irgendwie einen Tick erfolgreicher als ihr mit eigentlich der Spielweise, die ihr einfach durchgezogen habt von der zweiten dann auch in der ersten. Woran lag das in deinen Augen dann eher? An der Spielweise oder wirklich an dem fehlenden Aufrüsten?
Naja, Donny, du spielst ja auf einem Niveau, wo es um ganz, ganz viele Kleinigkeiten geht. Also auf dem Weltklasse-Niveau geht es ja wirklich um Millimeterentscheidung. Und wir haben mit dem Aufstieg in die erste Bundesliga 40 Tore verkauft. Wir haben den Philipp Clement nach Stuttgart abgegeben und Tek Pate, der ist dann nach Düsseldorf gegangen. Ja. So, das sind 40 Tore mit Vorbereitung an allem drum und dran. Okay. Wir haben investiert in die erste Bundesliga 250.000 Euro mit Ricky Karpitsch. So, und Union hat 10 Millionen investiert in die erste Bundesliga. So, allein diese Zahlen, und jetzt reden wir nur davon, was investiert wurde, zeigt, dass hier, würde ich eher sagen, wir können jetzt sagen konservativ, aber ich glaube, wir haben gar nicht die Chance als Chance erkannt, sondern wir sind aufgestiegen, alle haben gesagt, oh Gott, das ist zwar schön, dass wir da sind, aber eigentlich haben wir eher Angst, wenn wir absteigen, dass wir nochmal absteigen. So, und dementsprechend haben wir uns verhalten und ich glaube, dass wir einfach eine Riesenchance weggeworfen haben. Das ist mir aber auch erst im Nachhinein bewusst geworden. Und wenn ich sehe, mit wem wir dann die erste Liga angegangen sind, wie wir eigentlich jedes Spiel der Außenseiter waren und trotzdem haben wir gesagt, okay, wir ziehen das Ding durch, auch auf unsere Art, dann sage ich, okay, die Leistung hat gestimmt. Aber wir waren hoffenlos unterlegen und wir sind auch am Ende verdient abgestiegen, weil wir meines Erachtens zu wenig investiert haben. Und damit meine ich nicht Einsatzbereitschaft, nicht Motivation, nicht Mentalität, auch nicht die Idee vom Fußball, weil ich halte meine Idee immer noch für die bessere Idee als das, was Union im ersten Jahr gespielt hat. Ja, und deswegen nicht falsch verstehen, das, was Urs jetzt macht, finde ich richtig gut. Auch den Fußball, den sie jetzt spielen, hat sich um Weiten verändert zu dem ersten Bundesliga-Jahr.
Total, total. Und, ja.
Ich bin ja nicht mehr da.
Ja, die spielen besser.
Ja, ich glaube, die haben sich auch bewusst weiterentwickelt, Felix. Das passiert uns leider, wenn du alt wirst oder wenn du dann eben bist halt. Da musst du mit leben, aber nein.
Zu teuer.
Ich glaube, das kann man auch sagen. So. Aber ich glaube, wir haben zu wenig gemacht. Wir hätten viel mehr die Chance greifen müssen, haben wir nicht. So ist das halt und für mich als Trainer ein riesen Erfahrungsschatz.
Ja, das glaube ich. Aber wo wir ja auch gleich so ein bisschen bei der nächsten Frage wären. Letzte Woche hat zwar dein Paderborner Sportsgeschäftsführer Fabian Wohlgemuth dich als Wunschlösung bezeichnet und auch gesagt, er hofft, dass deine Zukunft in Paderborn liegt. Aber ich glaube, dein Vertrag läuft auch im Sommer aus, oder? Und nicht so, sag ich mal, so motiviert, wie du ja bist und auch rüberkommst und auch ehrgeizig, ist es doch mit Sicherheit auch dein Ziel, auch in Zukunft wieder in der ersten Liga zu trainieren, oder?
Ja, aber die Frage ist auch, ob man einen will, ne? Also es gibt ja immer, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, es gibt ja viele, die dann immer von der ersten Liga reden und von dem und was sie alles können und ich habe für mich einfach auf die Fahne geschrieben, ich will Trainer sein. Und ja. Wichtig für mich ist, dass Paderborn mein erster Ansprechpartner ist, das wird jetzt so langsam losgehen. Klar. Ob es dann die Entscheidung für Paderborn gibt oder woanders, ich glaube, das sollte man dann auch, respektieren. Ich weiß, was ich hier habe und deswegen gehen wir jetzt erstmal in Ruhe in die Gespräche rein, gucken uns das mal alles an, aber ich bin dann wirklich auch komplett offen und stelle mich nicht hin, das ist Favorit und so möchte ich das machen, sondern ich nehme das wirklich auf. Natürlich mache ich mir Gedanken, natürlich möchte ich, Ziele erreichen, aber wenn ich jetzt jemanden sage, und das habe ich ja schon öfter gesagt, mein Ziel war ja nie Bundesliga-Trainer oder das. Und ich wollte Trainer sein. Und das kannst du mittlerweile überall, also so wie du. Du kannst ja überall Fußball spielen. Und ich glaube, dass wir diesen großen Vorteil haben, in unserem Job wirklich überall die Möglichkeit zu haben, Leute kennenzulernen, was zu erleben, was zu machen. Und du hast jetzt noch nicht so viele Stationen, aber ich glaube, das ist ja das Schöne am Fußball, dass wir so viele Menschen kennenlernen, unterschiedlicher Charaktere, unterschiedlicher Mentalität, unterschiedliche Länder. Also so viel, was wir eigentlich Möglichkeiten haben, die will ich auch nutzen.
Ja, das stimmt. Und ich beantworte mal die Frage für dich, weil du gesagt hast am Anfang, ja, da muss ja auch jemand wollen. Also da bin ich mir ziemlich sicher bei dem Bild, was du da auch bisher auch mit deiner Mannschaft zusammen abgegeben hast. Aber es ist natürlich auch, also nicht nur die müssen wollen, sondern du musst ja auch wollen. Ne? Es gibt ja auch aktuell den einen oder anderen Verein, den man jetzt nicht unbedingt ans Herz legen müsste. Ne? Von daher, da gehören ja, mehrere dazu.
Aber es wird ja auch ein Nationaltrainerposten frei, ne, zur Not.
Ja, ich glaube, ja, das wird dann noch nicht reichen.
Aus. Ist das ein Zufall?
Ja, also wenn wir jetzt hier nicht aufpassen, dann bin ich mit einmal, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt sage, ich stehe nicht zur Verfügung. Ich finde es immer lustig, wenn Trainer sagen, sie stehen für bestimmte Posten nicht zur Verfügung und dann denke ich, du wurdest gar nicht gefragt. Vielleicht sollten wir das sagen, also ich stehe als Trainer als nicht zur Verfügung. Sag du das sagst jetzt, aber du wurdest gar nicht gefragt. Ja,
naja, wir haben gefragt. Okay. Wir haben gefragt, okay. Immerhin.
Okay.
Ja gut, dann nehmen wir das mal als Antwort. Können wir mit leben. Ja, Steffen, du warst langes her, aber du warst ja auch Fußballspieler, nicht nur Fußballtrainer. Und das ja auch, hast du ja schon mal angerissen, hast ein paar Spiele gemacht und wir haben ja auch am Anfang gesagt, unsere gemeinsame Verbindung, beziehungsweise ist ja auch Hansa Rostock, wo deine Profikarriere gestartet ist.
Ja.
Warst, glaube ich, 6 Jahre dort insgesamt. Wie hast du die Zeit da erlebt bei Hansa?
Ich war sogar 7,5 Jahre da.
7,5?
Ich war mit Pausen oder mit einer Pause. Das ist, wie soll ich sagen, wenn du in deiner Heimatstadt, wo du geboren bist, und ich glaube, wer die Frauenklinik kennt, die Frauenklinik ist Luftlinie vom Ostseestadion 2 Kilometer weg. Da bin ich geboren worden. Und dann hast du schon eine große Verbindung. Und wenn du dann, jetzt muss man natürlich sagen, ich bin bei Dinamo groß geworden. Das war dann eher der Konkurrenzverein.
Ja.
Zumindest im Nachwuchs nachher nicht mehr. Und wenn du dann in Rostock groß bist und dann mit einmal die Chance hast, in deiner Heimatstadt zu spielen. Mein Opa war, wie soll ich sagen, der war jeden Freitag beim Training, der war, wie gesagt, der war nachher sogar eine kleine Kultfigur beim Training, also da hast du so viele Verbindungen, ich durfte ja auch Rostock oder dabei sein, als wir den Aufstieg dann das zweite Mal in die Bundesliga geschafft haben und da hast du ja auch ein bisschen was mit aufgebaut, ich durfte den Stadionbau mitmachen, wie es entstanden ist und ich glaube schon, dass ich den ein oder anderen Ziegelstein da in dem Ostseestadion und dann auch in dieser Stadt hinterlassen habe.
Ja, vielleicht eine kleine persönliche Geschichte von mir dazu. Das allererste Fußballtrikot, was ich als kleines Kind hatte, war Hansa Rostock, glaube ich, Sponsor Möbel Höfner.
Ja.
Unbezahlte Werbung, muss ich hier erwähnen. Und Trikot Nummer 27, Steffen Baumgart. Das war mein erstes Fußballtrikot als Kind.
Da hast du nichts mit falsch gemacht, muss ich dir sagen. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Das war genau also das Filigrane, wenn ich euch beide Fußball spielen sehe und dann mich, dann ist das genau das Richtige.
Nein, aber das war wirklich, das ist mir, das werde ich auch nie vergessen. Das war mein erstes Fußballtrikot. Ich habe es, glaube ich, leider nicht mehr. Ich glaube, meine Eltern haben es auch nicht mehr irgendwo vergraben, aber das werde ich nie vergessen. Das war mein erstes. Deswegen weiß ich auch ganz genau, wer der Sponsor war und natürlich auch mal Kragen hoch dann, ne?
Ja, genau, das war so. Ja, auch, das waren so die Geschichten. Aber ist das nicht schön?
Ja, auf jeden Fall, das werde ich nicht vergessen. Das, auf jeden Fall. Wie siehst du den Verein heute?
Jetzt wieder auf einem guten Weg. Ich glaube auch mit der Entscheidung, Pike dann zum sportlichen Leiter zu machen, kommt erstmal wieder ein bisschen Ruhe rein. Pike hat meines Erachtens einen richtigen Plan. Ich glaube, ganz wichtig ist Jens Hertel, weil Jens Hertel eine sehr, sehr klare, eine sehr ruhige Art hat für mich. Ich glaube, das hat er auch bewiesen, als er bei Magdeburg Trainer war. Interessanterweise ist dann immer, wenn man Trainer wegschickt, weil sie dann angeblich nicht gut genug sind, was mit dem Verein passiert. Ich glaube, das sehen wir jetzt gerade in Magdeburg und in Rostock. Und wenn ich jemandem was gönne, dann Pike und Jens, dass sie das Ding bitte über die Ziellinie bringen. Ne? Und dann wir diesen Verein in die zweite Liga bringen, weil ich glaube, da gehört er hin. Ja, und jetzt nicht böse sein, die Rostocker träumen gleich von der Bundesliga. Ich glaube, dass Hansa ein sehr, sehr guter Zweitligastandpunkt ist, Standort ist. Und wenn die das wieder hinkriegen, dann 3 Kreuze. Und wie gesagt, ich wünsche ihnen alles Gute in der Welt.
Ich glaube, das würde auch jetzt zu dem Stand hoffentlich auch jeder unterschreiben, dass der nicht wieder direkt durchgedreht wird, ne? Und von erster Liga, ich glaube, das ist noch ein Stück weg. Ja, du hast ja mit Felix zumindest da noch eine weitere Gemeinsamkeit und dass ihr eben auch beide bei Union gespielt habt. War das dann im Endeffekt genauso ein spezieller Club für dich wie auch für Felix? Aber weil Felix erzählt mir ja immer von, dass er Union eigentlich so seit der ersten Saison irgendwie im Herzen hat. Also, dieses Gefühl hast du ja jetzt auch nicht bei jedem Verein, wo du hinkommst. War das bei dir auch schon so speziell damals?
Ja, Union ist Liebe. Also man kann es nicht erklären, aber Union ist Liebe. Also
das muss man auch gar nicht erklären, wenn das so ist.
Nee, weil das ist einfach, ich bin da hingekommen, da war ich jetzt schon ein bisschen älter, mit 30. Und ich sag mal, Christian Arbeit hat zu dem Zeitpunkt noch nicht Stadionsprecher gemacht, sondern war bei den UCI-Kinos noch im Management. Und das Erste, was er gesagt hat, ach du Scheiße, wieder so ein abgehalfter Altprofi, was wollen wir mit dem hier? So, und jetzt ist einer meiner Freunde. Und das zeigt so ein bisschen die Entwicklung. Und was die Unioner ausmacht, ist einfach, dass die, wie soll ich sagen, dass sie Leidenschaft, Herz, wovon ich immer so ein bisschen spreche, ich glaube, dass sie Blut haben. Und da kann die Mannschaft scheiße sein, wie sie will. Ich habe sie erlebt. Legen gegen Greuther Fürth 4-0 hinten in der 75. Büskens Trainer und das ganze Stadion fängt an zu feiern. Und nicht aus sarkastischen Gründen. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Ja, sondern einfach, weil sie zeigen, dass sie der Mannschaft bis zum bitteren Ende folgen. Und das durfte ich erleben, als ich mal 7 Stück in Köln gekriegt habe mit dem Verein und der ganze Fanblock hinter dir stand. Und wirklich kein Sarkasmus, keine bösen Worte, sondern einfach, Jungs, macht weiter, wir stehen hinter euch bis zum bitteren Ende. Und ich glaube, das haben ganz, ganz wenige Vereine. Diesen Zusammenhalt, auch diesen Zusammenhalt mit den Spielern. Und wo es nicht heißt, die Spieler spielen schlecht, also sind die Spieler Millionäre und sowas, sondern die gehören zur Familie, die gehören zur Union. Und ich glaube, das ist für mich das, was Union ausmacht. Viele Sachen, die man nicht erklären kann. Und ich glaube, wenn man Sachen nicht erklären kann, sondern die einfach da sind, ich glaube, ja, mehr muss man zu einer Liebe nicht sagen.
Ja, das stimmt. Also ich würde bei uns im Bernabeu kein Applaus erwarten beim 0-4, da wird es schwierig, muss ich sagen. Da wird schon bei 0-0 schwierig manchmal.
Ja, aber das ist, wie gesagt, für mich gibt es nur 2 Stadien, die das ähnlich machen. Und ich habe bei St. Pauli gespielt, wo wir aufgestiegen sind. Die Mannschaft lag, Pauli hat die erste halbe Stunde eine Grotte gespielt, wir haben mit Paderborn Einzel geführt und da kam nicht der Funke von den Spielern zum Stadion, sondern da hat das Stadion angefangen. Da hat St. Pauli im Stadion, und zwar das komplette Stadion, die Mannschaft nach vorne gepeitscht und angefeuert. Und das erlebst du nur, ich sage ganz deutlich, in 2 Stadien. Das ist Union Berlin und das ist St. Pauli. Ja. So. Alle anderen sind mufflig, grantig. Wie soll ich sagen, wenn die Mannschaft nicht funktioniert, wird gepfiffen und weiß ich was alles. Aber bei den beiden Vereinen ist es einfach so, dass ich immer das Gefühl habe, die gehen bis zur letzten Patrone mit der Mannschaft und das ist einfach was Besonderes.
Ja, das stimmt. Du bist dann ja mit Union auch 2003, 2004 einmal abgestiegen. Wahrscheinlich war das Spiel, wo du gerade gesagt hast, 7 Stück, das kommt wahrscheinlich aus der Saison, oder? Tipp ich mal.
Da haben wir es doch geschafft.
Da habt ihr es doch geschafft. Wie hat er denn das Jahr danach da gespielt?
Da war Köln dann aufgestiegen. Das Problem war einfach, dass ich war nur einmal in meinem Leben Kapitän. Und dem Jahr sind wir abgestiegen, wie soll ich sagen.
Aber du bist dann ja nach diesem Jahr, bist du zumindest dann in der zweiten Liga geblieben und bist dann nochmal zu Cottbus gewechselt und bist dann mit Cottbus 2005, 2006 wieder in die erste Liga aufgestiegen. Wie war die Zeit in Cottbus? Wir haben da einen kleinen O-Ton dazu, da hören wir mal ganz kurz rein.
Cottbuser, gib mir du! Scheiß Hansa Rostock!
keinen Verein ausgelassen. Aber wie hast du deine Zeit in Cottbus, wie hast du die erlebt?
Ja, die war, also man muss sagen, Cottbus war einfach schön. Ich habe heute noch Kontakt zu den Jungs, die dann wirklich auch das gerade gerufen haben, was du da gehört hast. Zu denen habe ich heute noch Kontakt.
Ja, wir müssen sagen, das warst natürlich nicht du, ne? Das müssen wir hier natürlich auch
machen. Nee, hundertprozentig also, nicht. Weil sowas
Scheiß Hansa Rostock würde dir nicht über die Lippen kommen.
Nee, auch scheiß Dynamo nicht. Also mir würde überhaupt kein Scheiß mit anderen Vereinen auch über die Lippen kommen. Okay. Weil ich schon großen Respekt vor dem Verein habe. Egal wie er heißt, egal wie er ist. Nein, also Cottbus war, das muss man wirklich sagen, auch unter Pat Sander. Wir sind im ersten Jahr fast abgestiegen, dann sind wir. Und da muss man sagen, das hast du dann nicht mehr. Doch, du durftest es ein Jahr lang. Ich glaube, du hast dein erstes Bundesligaspiel gegen Cottbus gemacht.
Das ist richtig, ja. Das ist richtig.
Ja, das Problem war, dass du gegen mich auf der Seite gespielt hast. ich kurz vorher eingewechselt wurde, du zwei Tore vorbereitet hast und danach der Reporter mich fragt, ob ich Toni Groß kenne. Der kommt aus Rostock. Ich sage, jetzt kenne ich ihn.
Ja. Herzlich willkommen.
Ja, weil ich zweimal irgendwo weit weg war und jede Flanke war auch ein Tor. Wir haben, glaube ich, 5-0 auf den Arsch gekriegt. Nee, aber Cottbus muss man sagen. Also Cottbus ist genauso wie alle anderen, also nicht wie die Vereine, sondern es gibt so wichtige Vereine in meiner Karriere. Dazu gehört Union, Hansa Rostock als Heimatverein, Union Berlin, Energie Cottbus, auch heute noch. Ganz groß Daumen drücken und alles und auch immer noch Kontakt dahin und mittlerweile Paderborn. Das sind so meine vier Vereine mittlerweile, die ich dann wirklich auch sage, das sind Vereine, die mich geprägt haben, die mich auch nach vorne gebracht haben. Energie Cottbus im hohen Alter, da war ich dann schon wirklich ein alter Sack. Durfte noch mal aufsteigen, hab noch mal die Chance gekriegt, mit Pat Sander zusammen dann wirklich die Bundesliga zu haben. Ja, das sind Erlebnisse, die du hast, die du nie wieder vergessen wirst. Und war einfach eine schöne Zeit.
Dich hat das da immer irgendwie dann aber im Norden und Osten gehalten, ne? War es nicht mal eine Option? Also klar, jetzt Paderborn ist was anderes, aber als Spieler da irgendwo mal in eine andere Richtung von Deutschland zu gehen? Oder war es Zufall irgendwie, dass dann immer der Verein einfach halt daherkam? Aber du hast ja so eine Reihe, dann Rostock, Union, Cottbus,
Wolfsburg,
aus der Ecke. Wolfsburg, ja, ist auch nicht so weit weg.
Nee, aber Wolfsburg war dann schon der einzige Verein, der dann wirklich aus der anderen Region kam, obwohl ich 3 Jahre nach der Wende bin ich ja nach Aurich gegangen, aus Friesland. Ja, also ganz so war es nicht. Und mit Cottbus oder mit Wolfsburg war ein Jahr unter Wolfgang Wolf, das ist einer der ganz, oder das ist eigentlich der Trainer, mit dem ich immer noch Kontakt habe.
Okay.
Und er auch mit mir und den ich schon nicht nur sehr, sehr schätze, der auch schon, was, wenn man sagt, so Mentor, wenn man sagt, jemanden, mit dem du dich dann wirklich auch in schwierigen Situationen unterhältst, dann ist es Wolfgang Wolf. Und ich kann dir sagen, als Spieler habe ich mich mehr als einmal mit denen in der Klappen gehabt. Also da war schon richtig Bambula manchmal. Aber doch, einmal war ich am besten dann in der Bundesliga. Aber nur für ein Jahr und dann bin ich nach Rostock zurückgegangen.
War auch wieder gut dann. Ne?
den Süden gemieden.
Ich glaube, die wollten nicht.
Okay, oder so.
Aber du sagst ja, das ist ja das so, klar, sportliche Erfolge, das eine, aber das, was für dich auch so in der Karriere, die du dann hattest, so hängen geblieben ist, sind die Leute einfach, oder? Die man dann kennengelernt hat, die Kontakte, die man bis heute pflegt. Das ist so, was ich jetzt auch so, sag ich jetzt, klar, ich bin jetzt 30, ist nicht ganz so alt, aber was ich jetzt auch schon so ein bisschen, sag ich mal, resümiert habe, wo ich sage, eigentlich wie geil es ist, was man schon für Leute kennengelernt hat. Ne? Also das ist auch so, was man neben den sportlichen Erfolgen so, glaube ich, am meisten mitnimmt, oder?
Ja, ich glaube, das ist auch das, was übrig bleibt. Also das, was ich meinen Jungs sage, ihr könnt den Trainer nicht mögen, ihr könnt glauben, dass es an wichtig sein. Am Ende der Karriere stellt ihr euch hin und sagt, wie viele Spiele habe ich gemacht? Bei welchen Spielen war ich dabei? Welche Jungs habe ich kennengelernt? Mit welchen Jungs kann ich heute noch anrufen? Und ich glaube, das ist das, was übrig bleibt bei Fußballern. Und das, was ich am meisten vermisst habe, als ich als Spieler aufgehört habe, war die Kabine. Nicht den Fußball selbst, aber die Jungs habe ich vermisst. Das, was drumherum ist, so diese, wie soll ich sagen, diese Leidenschaft, dieses sich auch mal anpöbeln, auch mal sauer sein, dieses an ein Ziel arbeiten, gemeinsam gewinnen. Und das ist das, was ich am meisten vermisst habe dann irgendwann. Und wo ich auch weiß, das ist auch das, was ich, wenn ich irgendwann mal vielleicht sage, okay, das ist es nicht mehr, am meisten vermissen werde.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber nochmal kurz zurück, wir hatten ja gerade den Osten als ein bisschen als Thema, was uns auch interessiert, weil wir ja auch im Osten, wir haben zwar nicht so wirklich mitbekommen, weil wir noch sehr jung waren, aber so Thema DDR-Sport, wie hast du das erlebt? Also nochmal ganz am Anfang zu gehen, für einen kurzen Moment, das interessiert mich eigentlich auch mal so ein bisschen, wie du das erlebt hast, weil wir erkennen das auch von unseren Elterngeschichten. Wie hast du denn DDR-Sport erlebt?
Sehr erfolgreich. Sehr strukturiert, sehr, sehr wissenschaftlich. Ich glaube, wir haben die Erfolge. Na klar, möchte man gerne woanders reden, dass es nur am Doping war. Mhm. Ich glaube, dass wir sehr, sehr gute Trainer haben, dass wir sehr, sehr viel investiert haben, dass wir das Leistungsprinzip, was in der DDR ja mal groß geschrieben war, wirklich im Sport hatten. Leider nicht nirgendwo woanders. Wenn ich meine Kindheit sehe, wenn ich sehe, wie ich gefördert wurde, dann das, was ich erreicht habe, habe ich, ich sag mal, auch viel der DDR zu verdanken, weil ich konnte in Ruhe aufwachsen, ich hatte eine strukturierte Kindheit, ich hatte eine schöne Kindheit, ich wurde im Sport gefördert, ich hatte wirklich auch alles, was du brauchst, um dann wirklich auch Leistung zu bringen, und ich war nicht bei der KJS, ich war auf keiner Sportschule. Und ich finde, da haben wir sehr, sehr viel für getan. Und deswegen hatte die DDR im Sport auch viel mehr Erfolg als manch anderes Land. Und natürlich haben wir auch in der einen oder anderen Situation auch nachgeholfen, was nicht sauber war. Auch das nicht, dass einer missversteht. Aber das, was wir im Sport gemacht haben, hätten wir in anderen Bereichen das auch so gemacht, dann wäre vielleicht das eine oder andere nicht passiert.
Ja, ich hoffe, Felix, wir müssen mal nachfragen, ne? Wir müssen mal nachfragen, ob die Mutter da, ob das alles so sauber war, als die DDR-Meisterin wurde im Badminton. Ob das habe ich so noch nie gefragt.
Kann ich mir nicht vorstellen. Ne?
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Mama Badminton gespielt, das ist mit die schönste Sportart, die man haben kann. Also ich habe mit meiner Familie immer Badminton gespielt und konnte mit Tennis gar nichts anfangen. Leider kann ich es nicht mehr, weil ich mich nicht mehr bewegen kann oder nicht mehr so gut. Aber Badminton habe ich mit der ganzen Familie gespielt, kann ich euch sagen.
Ja, wir auch. Also Mama war DDR-Meisterin im Badminton und Felix und ich haben auch vorm Fußball Badminton gespielt. Also immer
unsere Cousins. Also wenn du das kannst und wenn du dann einen hast, der es richtig gut kann, dann macht Badminton richtig Spaß.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ich hab zuletzt jetzt, letzte Weihnachten, habe ich die Mutter mal wieder gesehen, da habe ich sie mal herausgefordert. Und die kann schon noch.
Ich wollte gerade sagen, das ist so dieses, also wenn ich dann einer eine Bewegung bringe, dann bleibt einer in der Mitte stehen und schwitzt nicht einmal und der andere fällt an der anderen Seite um, oder?
Ja, aber es ist ein super Sport, macht echt Spaß. Was ich auch noch nicht unerwähnt wollten lasse, ist, dass du ja nicht nur ein guter und emotionaler Trainer bist, sondern auch außerhalb, würde ich mal sagen, das Herz am rechten Fleck hast. Und du hast auch außerhalb ein Projekt, wo du dich so ein bisschen auch für engagierst. Das heißt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Wie kam es dazu? Sind sie auf dich zugekommen oder war das ein Projekt, was du dir irgendwie auch ausgesucht hast, weil dir das Thema besonders wichtig ist?
Nein, das war so ein bisschen, das kam über meinen Co-Trainer, Daniel Scherning. Der hatte mich gefragt, der hatte einen Neffen auf der Schule und hat gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich habe sofort gesagt, ja, das interessiert mich, das finde ich wichtig. Ich glaube, gerade wenn du im Sport unterwegs bist, so wie wir, dann weißt du, was das bedeutet. Dann weißt du, was erstens Courage bedeutet, aber du weißt auch, was Vielfalt bedeutet, was eigentlich, wenn ich mir die Nachrichten angucke, das, was das ausmacht, dann sage ich immer wieder, geh in eine Kabine, in eine Fußballkabine.
Ja.
Gucke, wie der Umgang in einer Fußballkabine ist, mit Religion, mit Farben, mit allem, was du dir vorstellen kannst. Und es würde keine Kriege geben.
Ja.
So, und ich glaube, das verkennen die Leute. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich äußert, gerade auch in dieser Zeit, wo es Menschen gibt, Parteien gibt, die dann wieder in den Nationalismus wollen, hätte ich beinahe gesagt, oder die radikal werden. Und ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass es uns gibt, die sagen, pass auf Leute, ihr seid nicht die Mehrheit. Ihr seid nicht die Stimme. Ihr seid zwar laut und ihr seid mehr zu hören, aber wir sind mehr. Wir sind viel mehr, die Freude wollen, die Friedlichkeit wollen, die ein gutes Zusammenleben wollen, die andere Menschen akzeptieren, die Religion akzeptieren. Wir sind viel, viel mehr. Und auch wenn man uns nicht immer hört, wir sind da. Und ich finde, das ist ganz wichtig. So, überall hast du Beispiele, dass das Leben miteinander besser ist als gegeneinander. So, und leider sind die, die am lautesten sind, die von Macht reden, von Angst reden, Ängste schüren. Leider sind die leider die Lauten und leider wird auch das immer gepostet oder gemacht, getan. Mhm. Ja, ich sag mal, und ich glaube, dass es wichtig ist, dass du eine Stimme hast, dass du sagst, pass auf Leute, ihr seid nicht wichtig. Wenn ihr nicht da seid, interessiert das keinen. Also deine Meinung ist nicht wichtig. Ob du jemanden gut findest oder weil der schwarz, rot, grün, gelb ist. Junge, geh nach Hause, setz dich in dein Büro. Wenn du der Meinung bist, das gefällt dir nicht, dann bleib weg. Die Welt ist bunt, die Welt ist alles. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir da sind, die einfach sagen, Jungs, wir sind tagtäglich in dieser Welt. Wir sind mit Religion zusammen, mit verschiedenen, wir sind mit verschiedenen Hautfarben zusammen. Wie viele Leute sind aus verschiedenen Kontinenten, die es gar nicht so einfach haben, wenn sie nach Deutschland kommen oder so wie du nach Spanien gekommen bist. Ja, da brauchst du Leute, die dich unterstützen, die dir helfen, um dich wohlzufühlen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da sind und eine Stimme haben.
Ja, auf jeden Fall.
100%. Und das sind eigentlich wirklich ziemlich gute Worte, um auch das hier zu beenden. Eine Schlussfrage. Ihr habt es vorhin schon angesprochen, 18.04. Braunschweig gegen Paderborn. Steffen, verzeih mir, wenn ich jetzt so auf die Tabelle schaue, würde ich sagen, dass bei euch, wenn nichts Spezielles passiert, weder nach oben noch was unten groß was passieren kann. Das sieht bei Braunschweig natürlich anders aus, ne? Also können wir da darauf zählen oder muss ich hier mit Felix am Ende in ein paar Monaten über einen Abstieg sprechen?
Also ich glaube erstens, Toni, jetzt muss ich mal sagen, 18.04. ist ein ganz besonderer Tag, weil da hat meine Frau Geburtstag.
Na, dann bleib doch zu Hause.
Der wichtigste Mensch der wichtigste Mensch in meinem Leben, ja, das muss man auch mal deutlich sagen. Ja, und ich glaube, dass du jemand bist, der das weiß, was ich damit meine.
Ja, hundertprozentig. Ja,
und das ich glaube, dass die beide. sich sehr, Entschuldige bitte, Felix, wollte ich nicht rausnehmen.
das muss ich jetzt noch sagen.
Das ist richtig. Also, ne? Also wir wissen, was wir brauchen, wir wissen, was wir haben. Und ich glaube, dass meine Frau sich sehr über einen Sieg freuen würde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon 2 Punkte liegen lassen im Hinspiel. Und ich glaube, wer mich kennt, weiß, was ich in Braunschweig will. Das ist nicht irgendwas liegen lassen.
Ja, Felix, dann müsst ihr das aus eigener Kraft schaffen. Ich habe jetzt alles versucht.
Ja.
Aber Felix, ich nehme dein Hemd. Ich freue mich auf dein Hemd.
Ja, sehr gerne. Ich nehme dann deins.
Ja, darfst du gerne haben, nur soll ich natürlich drinnen anziehen, weil mein Körper will keiner mehr sehen.
Wir werden sehen. Das war doch ein gutes Schlusswort. Würde ich sagen, Toni, oder was meinst du?
Ja, fantastisch. Ich bedanke mich hier. Wo bin ich jetzt hier? Ich bin in Düsseldorf gerade. Von der Nationalmannschaft melde ich mich. Und ja, Steffen, vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich hoffe, wir hören und sehen uns auch in Zukunft irgendwann mal. Aber ja, das war toll. Und ja, Felix, auch an dich. Tschüss.
Ja, tschüss, Toni. Steffen, auch von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank. Hat riesen Spaß gemacht. Und du darfst gerne noch den letzten Satz sprechen. Das letzte Wort haben.
Oh, das ist freundlich. Also vielen, vielen Dank erstmal, dass ich eingeladen wurde. Und wie gesagt, das macht mich schon, und das bitte nicht falsch verstehen, das macht mich wirklich stolz, dass ich dabei sein durfte, gerade mit euch beiden. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns wirklich mal dann auch mal persönlich kennenlernen. Und wie gesagt, gerade mit der Nationalmannschaft, gerade mit Madrid, Toni, dir alles Gute.
Danke.
Felix, dir mit Braunschweig. Ich glaube, ihr seid auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber das sieht bei euch besser aus als bei anderen. Also ich glaube auch, dass ihr fest in der Situation seid, dass ihr es schaffen könnt. Und wir sehen uns so oder so. Wie sagtest du, am 18.04.
Richtig,
genau. Und ich freue mich auf nicht nur auf das sportliche Duell, sondern auf unsere Wortduelle auch.
Definitiv, ich auch. Vielen Dank, Sam. Ja, mach's gut. Ciao, ciao.
Also ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke. Tschüss.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle 2 Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.
Aber allein, dass du deutsche Musik mit pur hörst, und ich glaube, dass der Hartmut ist sogar ein Freund von dir, wenn ich das mal richtig gehört habe.
Ja.
Ich glaube, wir könnten in der Karaoke-Bar viel aufeinander machen. Also.
Ja, wenn man mal irgendwann wieder dahin darf, dann müssen wir das mal machen. Ja? Wir nehmen den Hartmut aber dann mit natürlich, ist ja klar.
Du, auf jeden Fall. Ich kann zwar scheiße singen, aber das ist egal. Hauptsache ich singe.
Ja, das muss er ausgleichen.
Ja, dafür ist er da, oder?
Na, nee, aber das freut mich.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.